Für uns war es wichtig, in dieser Situation, in diesen Situationen eine klare Vision zu haben. Es ist einfach, wenn man einfach in diesen Situationen steckt, wo alles in Frage gestellt wird, dann zu wissen, für diesen genauen Grund sind wir hier. Für dieses genaue Ziel sind wir hier und daran halten wir fest. Auch wenn es am Anfang nur kleine Schritte sind, auch wenn wir keine Früchte sehen, diese Vision zu haben, die wir hatten, nämlich diese Jüngerschaftsschule zu gründen, hat mir in diesen Situationen, aber auch der ganzen Familie, einfach sehr geholfen, an der Stelle durchzuhalten. Ich bin super froh über die Möglichkeit, hier und heute zu predigen. Unter anderem auch, weil mich das Thema Nachfolge ja logischerweise beschäftigt seit Jahren. Wir sind ja nach Niger gegangen, um eine Jüngerschaftsschule zu gründen und aufzubauen. Und Jüngerschaft ist ja im Prinzip eigentlich nur ein anderes Wort für Nachfolge, also das Thema dieser Predigtreihe. Wenn ich Jesu Jünger bin, dann folge ich ihm nach. Wenn ich ihm nachfolge, bin ich sein Jünger. Das ist dasselbe. Und das kann heute natürlich in der Praxis etwas anders aussehen als damals. Jesus ist ja kein Wanderprediger mehr, der umherzieht, dem ich einfach hinterherlaufen kann in dem Sinne. Wir müssen nicht unbedingt Haus und Hof und Familie verlassen, um ihm zu folgen. Kann sein, muss aber nicht. Aber die Prinzipien von Nachfolge und von Jüngerschaft sind im Prinzip dieselben geblieben. Und es gibt ja im Neuen Testament und in den Evangelien vor allen Dingen natürlich die eine oder andere Szene, wo Menschen zu Jesus kommen und sagen, Meister, Herr, was müssen wir tun? Wie können wir dir folgen? Wie können wir mit dir kommen? Und in den meisten Fällen fällt die Antwort von Jesus sehr, ich sag mal, herausfordernd oder sogar prüfend aus. Zum Beispiel, wenn du mir folgen willst, dann nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Also man wird das so interpretieren, dass Jesus damit meint, sei bereit zu leiden auch. Wenn du mir folgen willst, dann verlass deine Familie, verkauf dein Haus, gib alles Geld den Armen, lass alles stehen und liegen, dein Onkel kann jemand anders beerdigen und so weiter. Alles super herausfordernde Statements, die Jesus davon sich gibt, wenn es um Nachfolge geht. Und ich finde, für heute manchmal brauchen die Verse so ein bisschen Auslegung, um sie wirklich gut zu verstehen. Sie müssen auch in den damaligen Kontext eingeordnet werden, das ist klar. Aber wenn man mal all diese Verse nimmt und sie über einen Kamm schert, eine gemeinsame Aussage sucht, kommt man zu folgendem Ergebnis. Wenn wir Jesus fragen, wie wir ihm folgen können, dann fragt er uns die Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und zwar hast du mich lieb mehr als alles andere. Hast du mich mehr lieb als deine Lebensplanung? Hast du mich mehr lieb als deine Träume, deine Vorstellungen, dein Komfort und sogar mehr lieb als all die Menschen, die dir wichtig sind? Das ist die Frage, die Jesus im Prinzip all diesen Leuten, die zu ihm kamen, so hinter seiner Aussage gestellt hat. Und es, glaube ich, auch ja, in der Kern der Nachfolge, sage ich mal, dass man diese Frage so beantworten kann für sich. Hast du mich so lieb, dass du bereit bist, mich kompromisslos an erste Stelle zu setzen? Wenn Nachfolge ein Vertrag wäre, dann wäre unser Part, dass wir die radikale Liebe Jesu zu uns erwidern. Ihn mehr lieben als unser eigenes Leben. So wie er uns mehr geliebt hat als sein eigenes Leben. Und dass wir uns ihm unterordnen. Deswegen nennen wir ihn Herr. Wir sind nicht mehr Herr über unser Leben, Jesus ist es. Jesus folgt nicht uns, wir folgen ihm. Sein Part des Vertrages ist es, uns zu führen, quasi ein guter Hirte zu sein und uns sicher ja, in die Ewigkeit zu führen. Aber auch unseren Charakter reifen zu lassen, dass wir ihm ähnlich werden können, dass wir zur geistlichen Reife gelangen. Zum Beispiel durch Erfahrung, durch gute sowie schlechte, durch Praxis und durch verbindliche Gemeinschaft mit anderen Menschen. Aber auch eben, und das ist ja das Thema von heute, durch Tests bzw. Prüfungen, durch Schwierigkeiten, in denen wir uns geprüft fühlen. Ich will ein bisschen zu Beginn an das anknüpfen, was Clemens, ich glaube vor 2 Wochen war das, gesagt hat. Und er sagte, wir können in der Bibel nicht lesen, dass Jesus gekommen ist, um uns vor allen Schwierigkeiten zu bewahren. Sondern er ist mit einem Auftrag, mit einer klaren Vision gekommen. Und diese Vision ist es, zu retten, was verloren ist, zu heilen, Reich Gottes zu stiften auf der Erde, Ewigkeit zu bringen. Und im Gegenteil sind Schwierigkeiten, die in der Bibel das ein oder andere Mal als Stürme bezeichnet werden, die sind für uns vorhergesagt. Die Stürme, die waren schon da, die sind vielleicht gerade da oder die werden noch kommen. So viel steht fest. Und die Frage in diesen Stürmen ist dann nur, ob unser Haus, also unser Lebensmodell, unsere Werte und unser Auftrag dann einkracht, weil wir aufs falsche Fundament gebaut haben. Oder ob wir standhalten, weil wir eben aufs richtige Fundament gebaut haben. Das ist dieses Bild, was in der Bibel gebraucht wird. Dazu gleich mehr, aber das muss zu Beginn einmal festgehalten werden. Schwierigkeiten oder auch Situationen, in die wir auf unser Fundament geprüft werden, gehören in der Nachfolge dazu. Sie sind Teil des Vertrages, weil sich in Schwierigkeiten unser Glaube prüft und bewährt und somit auch reifer wird. In Jakobus 1, in den Versen 2 und 3 steht deswegen: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Prüfungen und Schwierigkeiten sind also Teil der Nachfolge. Dass es jetzt nicht immer direkt klappt, dass man da in Freude ausbricht, wenn sie kommen, dafür habe ich vollstes Verständnis. Aber wir sollen uns ja auch nicht über die Prüfung an sich freuen, wir sollen uns darüber freuen, was sie bewirkt, wenn wir sie durchstehen. Nämlich einen festeren und einen reiferen Glauben. Die Frage, die sich immer noch stellt, ist, wie überstehen wir die Schwierigkeiten, die auch zur echten Prüfung für unseren Glauben werden können? Wie bleiben wir in Jesus in schwierigen Lebenssituationen dran? Natürlich gibt es solche und solche Schwierigkeiten. Manchmal geht es um materielle Dinge, da ist es irgendwie einfach zu überwinden, wenn man da so ein bisschen die richtige geistliche Perspektive auch hat. Andere Dinge wie schwere Krankheit oder auch Tod eines Nahestehenden. Das sind oft Geschehnisse, die unser Verständnis völlig übersteigen, wo es auch müßig sein kann, diese Sinnfrage dahinter absolut geklärt zu haben, weil wir eben Gott nicht immer hinters Regiepult blicken können. Aber egal von was für Schwierigkeiten wir sprechen, ich glaube, dass die Prinzipien und die Wahrheiten, mit denen wir sie überwinden, dieselben bleiben. Es gibt also eine Möglichkeit, die einem immer wieder angeboten wird, weiß ich nicht wo, in christlichen Kreisen, ich habe sie schon oft gehört, wenn man eine schwere Zeit hat. Und die heißt: Schau nicht auf deine Probleme, schau nur auf Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und ich muss sagen, dass ich mich trotz aller Wahrheit, die in diesem gut gemeinten Tipp steckt, auch immer ein bisschen veräppelt fühle, weil man ja eigentlich ein Problem oder eine schwierige Lebensphase nicht ignorieren kann. Oder? Kann das klappen, wenn es bei mir drunter und drüber geht, mich Schicksalsschläge heimsuchen, was auch immer, dass ich dann einfach sagen kann, nee, mir geht's gut, ich schaue einfach nur auf Jesus? Meine Erfahrung ist eher nicht. Und es geht in unserer Nachfolge nicht darum, nur auf Jesus zu schauen und die Probleme wegzureden. Es geht vielmehr darum, mit Jesus die Probleme anzugehen und in Schwierigkeiten an ihn dran zu bleiben. Sie als Prüfung zu verstehen, die wir überwinden können, die uns letztendlich sogar helfen können, dass wir gestärkt, mit gestärktem Glauben aus ihnen hervorgehen können. Es gibt ein Wort in der Bibel, das ich sehr mag, ein unauffälliges Wort zunächst mal. Das findet man vor allem immer wieder in den Psalmen. Und dieses Wort heißt dennoch. Dennoch. Zum Beispiel in Psalm 73, 23, könnte ich jetzt mehr Beispiele bringen, aber ich habe mal das gewählt. Da steht: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich in deiner rechten Hand. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich in deiner rechten Hand. Und diese Zeilen schreibt Asaf, ist sein Name, Chef der Lobpreisriege da im Tempel in Jerusalem. Und er beschreibt in den vorherigen Versen, in diesem Psalm 73, eine tiefe Glaubenskrise. Er hat gezweifelt, steckt in einem richtigen Tal. Aber dann kommt dieser innerliche Umschwung. Nicht, doch ich vergaß, was mich beschäftigte, denn du hältst mich in deiner rechten Hand. Aber dennoch, die Krise, die Schwierigkeiten sind noch nicht vorbei, aber dennoch bleibe ich an dir dran, denn du hältst mich. Und das ist die Frage an dich heute. Was gibt dir die Kraft, dennoch zu sagen? Was ist ein so starkes Fundament in deinem Leben, dass du die Kraft hast, egal was für ein Sturm in deinem Leben herrscht, dass du die Kraft hast, dennoch, trotzdem zusammen zu sagen, dennoch folge ich Jesus. Und Jesus zu folgen ist so viel mehr, als ihn nur ein- oder zweimal die Woche zu bewundern. Jesus zu folgen bedeutet, dass wir täglich an ihm dran sind. Und wenn es schwer wird, dass wir auch mal mit aller Kraft an ihm festhalten müssen. Dennoch, was gibt dir die Kraft, die Zuversicht oder sogar die Freude, in den entscheidenden Momenten dennoch zu sagen? Mich würden all eure Antworten an dieser Stelle sehr interessieren. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, mal später in diesem virtuellen Gemeindecafé da was zu sagen. Aber ich kann an dieser Stelle von meinem dennoch erzählen. Das habe ich gerade schon zum Teil im Interview oder danach getan. Will diesen Punkt auch nochmal ergänzen, um einen noch viel wichtigeren Punkt hinzuzufügen. Als ich in meiner Vorbereitung nachgedacht habe, was ja einfach dieses Dennoch war in meinem Leben, was mich irgendwie durch Schwierigkeit und Prüfung gebracht hat, bin ich immer wieder über einen Vers gestolpert. Ein Vers, den meine Frau Gabi und mir sehr wichtig geworden ist. Genau genommen, das war unser Trauvers auch, weil er jedem von uns schon vor unserer Ehe sehr wichtig war. Und das ist Matthäus 6,33. Ein sehr berühmter Vers aus der Bergpredigt Jesu. Und da steht, sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Warum dieser Vers? Ich habe festgestellt, dass es im Wesentlichen zwei Dinge waren, die mich immer wieder durchgetragen haben, wenn es wirklich tough wurde. Und das erste habe ich gerade schon gesagt, ich nenne das mal einfach ein Leben mit Vision, ein Leben im Auftrag Gottes. Und das zweite ist das Vertrauen in Gottes Verheißung. Das Vertrauen auf Gottes Verheißung, auf seine Versprechen. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Das ist so ein bisschen, ja, es ist sehr persönlich, ist unsere Vision so als Ehepaar. Ich spreche jetzt mal von uns, unsere Lebensaufgabe, die wir uns gesteckt haben. Eine Entscheidung, die wir von Beginn an getroffen haben und an der wir festhalten wollen. Wir wollen auf dieser Erde mit unserem Leben Gottes Reich bauen. Ganz allgemein, weit gesteckt. Wir sind überhaupt keine Helden, nicht besonders qualifiziert oder heilig, ich zumindest nicht. Aber egal was kommt, jede große Entscheidung in unserem Leben, jeder Kurswechsel orientiert sich an dieser Vision. Gottes Reich soll auf der Erde gebaut werden und wir wollen ein Teil davon sein. Wie das praktisch aussieht, da sind wir flexibel. Im Moment, wie gesagt, sieht es so aus. Wir wollen Gottes Reich dadurch bauen, eine Jüngerschaftsschule in Niger zu errichten, an der lokale Entwicklungshelfer, Pastoren, Missionare ausgebildet werden. Das ist unsere Vision. Und ohne sie hätten wir die vielen Schwierigkeiten in den letzten Jahren auch garantiert nicht meistern können. Also eine klare geistliche Vision. Die Aufgabe, in der wir stecken, hilft uns, den richtigen Fokus zu bewahren und den Blick auf die essentielle Nachfolge auch nicht zu verlieren. Also das ist der erste Teil von meinem Dennoch. Dennoch bleibe ich bei dir, Gott, denn du hast mich an diesen Platz für diese Aufgabe gestellt und mit dieser Aufgabe baue ich nicht mein, sondern dein Reich. Was auch immer für Schwierigkeiten meine Begleiter sind. Das ist der erste Teil und ich denke, ich kann diesen Punkt auch etwas verallgemeinern. Denn wir alle leben ja nicht einfach nur, um zu leben. Als Nachfolger Jesu schon gar nicht. Wir arbeiten nicht nur für unsere Rente. Wir gehen nicht nur für uns selbst und für unsere Kinder in die Gemeinde. Das alles hat ja einen tieferen Sinn. Und als Nachfolger Jesu sollten wir auch seine geistliche Vision teilen. Wie gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um uns ein komfortables Leben zu schenken. Das ist nicht sein erstes Ziel. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und Gottes Reich zu bauen. Wo ist da mein, wo ist da dein Platz? Ein sinnerfülltes Leben, ein Leben mit Vision schützt uns in schweren Zeiten, wo wir durch Gegenwind, vielleicht durch Leid oder Trauer geprüft sind. Und es schützt uns, dass wir nur auf uns schauen. Es schützt uns davor. Es hilft uns durchzuhalten. Es ist gut, gebraucht zu werden, ein Teil von etwas zu sein, das viel größer ist als ich mit meinen Schwierigkeiten. Das ist der erste Teil, der mir in Zeiten der Prüfung sehr geholfen hat. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Der zweite Teil des Verses ist jedoch keine Aufforderung, vielleicht können wir die doch mal einblenden, keine Aufforderung wie der erste, sondern eine Verheißung. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Und diese Verheißung bedeutet für uns als Familie einfach, ja, bedeutet alles. Und ich kann ganz gewiss sagen, dass Gott uns von seiner Seite aus noch nie enttäuscht hat. Ich kann nicht behaupten, dass alles, was ich getan habe, immer, dass es dabei um Gottes Reich ging. Aber Gott hat seine Versprechen immer gehalten. Und je länger wir mit ihm gehen, desto fester vertrauen wir darauf, dass er es auch wieder tun wird. Desto fester wird unser Vertrauen in ihn. Dass Gott uns zur richtigen Zeit mit allem versorgen wird, was wir brauchen, das bedeutet ja viel mehr auch, aber viel mehr als nur materielle Dinge. Es bedeutet, dass wir im richtigen Moment die Kraft haben, durchzuhalten. Es bedeutet, dass Gott uns im richtigen Moment führt, wenn Veränderung ansteht. Es bedeutet, dass er uns die richtigen Freunde zur Seite stellt, wenn wir welche brauchen und. Zurück zu uns allen. Wenn unser Glaube geprüft wird, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, ist es wichtig, dass wir ja Gottes Zusagen, seine Verheißung nicht aus den Augen verlieren und dass wir sie kennen. Und im Prinzip ist das ja auch wieder so ein Kern in der Nachfolge, dass wir lernen, Jesus immer mehr und mehr zu vertrauen und dadurch immer und immer besser die Kontrolle an ihn abgeben können. Dass wir seine Verheißung ernst nehmen und uns daran auch klammern, wenn es nötig ist. Und die Geschichten in der Bibel sind voll von Persönlichkeiten, die genau diese Reise durchgemacht haben, zu lernen, auf Gottes Verheißung zu vertrauen. Und sie mussten verstehen, dass es in ihrem Leben nicht viel gab, auf das sie sich hätten verlassen können. Weder auf äußere Umstände, noch auf die Planbarkeit ihres Lebens, noch auf ja, ihre eigene Performance, als auch auf die Performance anderer Menschen. Das Einzige, auf das man wirklich bauen kann, sind Gottes Zusagen. Und wenn ich da allein an die größten Persönlichkeiten des Alten Testaments denke, Abraham, Mose, David, sie alle haben diese Reise durchgemacht. Und glücklicherweise berichtet die Bibel nicht nur von ihren, sage ich mal, guten Leistungen, von ihren Erfolgsstories, sondern ja, die Geschichten sind auch immer wieder von den Tiefen, also von der allzu menschlichen Seite geprägt. Und ich will das mal verdeutlichen, was ich jetzt sagen will, beziehungsweise grafisch darstellen. Deswegen habe ich den Flipchart mitgebracht. Gut so. Und weil es vor einiger Zeit hier eine Predigtreihe in der Gemeinde gab, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, zum Leben von Abraham nehme ich mal sein Leben, weil ja, die Geschichten vielleicht noch ein bisschen präsenter sind. Ich zeichne hier einfach mal einen Graph. Und das ist, ich sag mal, Abrahams Lebensgraph. Und die Geschichte Abrahams fängt an in 1. Mose, Kapitel 12, da wo Gott ihn beruft. Und er sagt ihm, ja, verlass das Land, in dem du bist, das Land deiner Väter, und zieh in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Folg mir einfach nach, vertrau mir. Das wird schon laufen. Abraham vertraut Gott und zieht los. Und ich sag mal so, ja, da geht es einfach direkt los mit einem Vertrauensschritt Abrahams, wo man sehen kann, ja, das ist, da macht er es gut, da geht es ihm gut, da ist er einfach bei Gott. Und deswegen, ja, fange ich mal relativ hoch an, wenn es jetzt Abrahams Lebenskurve geht. Ich zeichne die einfach schon mal. Abraham, ja, performt gut, Abraham glaubt an Gott, aber wenn man nur ein Kapitel weitergeht, fürchtet er schon direkt um sein Leben. Die Verheißung Gottes an ihn war, ja, aus dir wird ein großes Volk werden, du wirst viele Nachkommen haben, und wir sehen, er ist dann mit seiner Familie in Ägypten, weil in Kanaan es eine Hungersnot gab, und er hat Angst um sein Leben. Er verliert ja dieses Vertrauen in die Verheißung Gottes für sein Leben. Er hat Angst um sein Leben. Seine Frau Sarah war anscheinend sehr, sehr schön. Und er dachte, dass auch alle anderen Männer sie genauso schön finden wie er. Hatte Angst, dass der Pharao sie wegnimmt. Gibt sie als seine Schwester aus. Hat viele Probleme mit sich gebracht. Abraham befindet sich in einem richtigen Tal. nächstes Kapitel sehen wir, er mit seinem Neffen Lot zurück in Kanaan. Sie sind ja wieder weit gereist und es gibt Probleme zwischen Lots Hirten und seinen Hirten. Und er geht mit Lot auf einen Berg und sagt, Mensch, wir müssen uns trennen. Links das fruchtbare Land, rechts die Wüste. Wohin willst du gehen? Ich gehe, wohin du nicht gehst. Mir ist es egal, Gott versorgt mich. Also wir sehen wieder so großes Vertrauen in Gott und in seine ja, Verheißung. Ich gehe das Ganze jetzt mal relativ schnell durch, ich bin sofort fertig. Danach, wir sehen, Abraham zweifelt wieder. Seine Frau sagt ihm, Mensch, das klappt einfach nicht mit unserem Nachkommen. Vielleicht hast du nicht ganz richtig gehört von Gott. Nimm doch meine Magd, zeug mit ihr ein Kind, dann hast du dein Nachkommen. Und Abraham gibt nach, er zweifelt an Gott. Und ja, Ismael wird geboren. Auch das bringt super viele Probleme und Schwierigkeiten mit sich. Sodass er ja gegen Ende sogar seine Magd mit seinem eigenen Sohn, ja, dass er sie in die Wüste schicken muss, die ihrem Schicksal ausliefert. Das habe ich mal wieder mit einem Tiefpunkt markiert. Dann auf dem Berg, wo Gott ihm sagt, Mensch, opfer deinen Sohn, so kann ich deine Hingabe an mich prüfen. Er macht es, er ist bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. In der Bibel steht, Abraham wusste, selbst wenn sein Sohn stirbt, Gott wird ihn von Toten auferwecken, weil er wieder so ein Vertrauen in Gottes Verheißung hat, dass er einfach diesen Schritt geht. Also, wir sehen, Abrahams Lebenskurve ist alles andere als ein, ich fange bei Null an und es wird immer besser. So eine perfekte Heiligungskurve quasi, sondern es ist ein Erfolg und Versagen. Es ist ein Hoch und ein Tief. Es sind Schwierigkeiten und schöne Momente. So wie unser aller Leben. Und es gibt im Prinzip nur eine Sache, die in Abrahams Leben die in seinem Leben absolut unverändert bleibt. Und das ist, und ich markiere das mal in der Mitte einfach so. Und das ist die Verheißung Gottes in seinem Leben. Aus dir wird ein großes Volk werden und ich will sie segnen. Kurz gefasst. Also, die Verheißung Gottes, das bleibt immer gleich. Und Abraham musste lernen, egal wo er sich befindet, ob hier oder hier, dass er seinen Blick auf diese Verheißung richtet. Es geht nicht darum, ob wir es gut oder schlecht machen. Es geht nicht in erster Linie darum, ob es uns gut oder schlecht geht. Es geht nicht darum, in welcher Situation wir uns befinden, ob wir uns gerade freuen oder traurig sind oder sonst was. Es geht um Gottes Verheißung in unserem Leben, um den Fels in unserem Leben, um Jesus selbst. Und ja, Abrahams Leben war einfach eine Reise, dass er lernen musste, genau darauf immer zu schauen und darauf zu vertrauen, egal wo er sich befindet. Und das fasziniert mich an seinem Leben und das und an vielen anderen Beispielen im Alten Testament, dass man das so schön sehen kann. Und das deckt sich irgendwie auch mit meinem Leben. Was ist deine Verheißung? Kennst du Verheißungen, die du den Schwierigkeiten und Krisen des Lebens entgegenstellen kannst? Du bist nicht Abraham, aus dem muss kein großes Volk werden. Du bist, wenn du ein Christ bist, sowieso Teil dieser Verheißung. Du musst auch keinen Lieblingsvers haben, der dir in den entscheidenden Momenten immer zur Seite steht. Die Frage ist aber trotzdem, ob wir in den entscheidenden Momenten, hauptsächlich hier, da wo es tough wird, da wo wir geprüft werden, ob wir in den entscheidenden Momenten, wo unser Glaube geprüft wird und wir in Schwierigkeiten stecken, ob wir da wissen, was Gott uns verheißt. Und falls nicht, ist es wichtig, spätestens dann die Bibel in die Hand zu nehmen und nachzuschlagen. Was verheißt Gott mir? Welche Verheißung macht er mir? Welche Versprechen, auf die ich bauen kann und an denen ich festhalten kann? Und du könntest zum Beispiel auf folgende Verse stoßen. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschricke nicht. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch die Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Es gibt hunderte, wirklich hunderte Verheißungen in der Bibel, die nicht nur damals, sondern auch noch heute für uns gelten. Gerade in den Zeiten der Prüfung ist es wichtig, dass wir sie uns zu eigen machen, dass wir sie leben. Dazu sind sie da. Es sind Gottes Zusagen an uns, dass wir eben nicht alleine sind. Dass wir einen allmächtigen Bündnispartner haben in der Nachfolge, der seinen Teil des Vertrages erfüllt, egal wie wir performen. Also das war die Frage für uns heute. Was brauchen wir in unserem Leben, wenn wir sämtlichen Prüfungsfragen und Schwierigkeiten geistlich gewappnet sein wollen? Wir können nicht kontrollieren, ob Stürme in unserem Leben kommen. Wir können nur kontrollieren, zumindest etwas, wie wir auf sie vorbereitet sind oder wie wir auf sie reagieren. Die Prüfungen, die wir so in unserem Leben haben, Sarah hat es gerade schon angesprochen, was weiß ich, Abi, Examen, die Meisterprüfung, was auch immer. Wir würden ja nicht im Traum darauf kommen, da unvorbereitet reinzugehen. Wir können die Unsicherheit nicht ganz wegnehmen, wir können unsere Nervosität nicht ganz wegnehmen, aber wir würden nicht darauf kommen, da irgendwie unvorbereitet reinzugehen. Warum sollten wir in Situationen, die unseren Glauben prüfen, unvorbereitet reingehen? Und das Fundament unseres Lebens, um auf dieses Bild zurückzukommen mit dem Haus im Sturm, das muss natürlich Jesus sein, das, was uns in Krisen Halt gibt. Er hat uns vergeben, er hat uns gerettet, uns zuerst geliebt und schenkt uns ewiges Leben. Deswegen wollen wir ihm folgen. Doch Jesus nachzufolgen ist so viel mehr, als ihn einfach nur zu bewundern, als ihn anzubeten. In Lukas 14, 28, 30 sagt Jesus, dass wenn wir ihm folgen wollen, dass wir, benutzt er diesen Begriff, die Kosten überschlagen sollen. Überschlagt die Kosten. Denn wir lassen uns ja auf ein neues Leben ein, wenn wir ihm folgen, indem wir ihm den Kontrollhebel überlassen. Und er wird alles daran setzen, dass wir ihm folgen, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist Gottes Ziel für unser Leben. Jesus-Ähnlichkeit, geistliche Reife. Und ob wir geistlich reif werden oder nicht, hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir ja, mit Schwierigkeiten und Prüfungen in unserem Leben umgehen und wie wir auf sie vorbereitet sind. Es gibt viele Wege, wie Gott uns zu Wachstum führen kann, aber ja, einer ist es, dass er uns prüft. Und in diesen Situationen ist es wichtig, ob wir einen, und das komme ich jetzt mal auf diesen Psalm zurück, ob wir einen dennoch entgegenzusetzen haben. Egal was kommt, dennoch bleibe ich bei dir. Also meine beiden Vorschläge für heute, es gibt sicherlich noch viel mehr, meine beiden Vorschläge sind, kenne die Verheißungen Gottes für dein Leben und habe eine klare geistliche Vision in deinem Leben. Folge einem Auftrag. Ich für meinen Teil kann dann sagen, in meinem Leben mag ein Sturm toben, es mag Schwierigkeiten geben, aber dennoch bleibe ich bei dir. Denn du hast mich mit einem Auftrag auf diese Erde gestellt und an dem werde ich festhalten. Und du hast mir verheißen, dass du bei mir bist und dass du mich mit allem versorgst, was ich brauche. Und was ist dein Dennoch? Was ist dein Dennoch? Ich bete noch. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, ja, dass wir in der Nachfolge zu dir sein können, Herr. Dass ja, es einen Punkt in unserem Leben gab, ja, in dem du es uns ja herausgefordert hast, uns gefragt hast, ob wir dir folgen wollen. Ja, und die meisten hier, die wir hier sitzen und auch viele an den Bildschirmen, haben ja gesagt. Und ja, wir alle haben unsere Erfahrung gemacht. Manchmal hat es sich gut angefühlt, manchmal schlecht, manchmal ja. Waren wir erfolgreich, auch in unseren Augen, manchmal weniger. Aber wir danken dir, dass das alles ja nicht so wichtig ist, wie dass du ja uns deine Gegenwart verheißen hast, dass du uns ja gewisse Dinge verheißen hast, dass du für uns sorgen wirst, dass du uns ja durchs Feuer führen wirst, ja, dass du uns ja immer dann zur richtigen Zeit versorgst, wenn wir es brauchen, auch wenn wir es anders gemacht hätten. Ja, Vater, wir wollen dir ja vertrauen Und Jesus, wir wollen vertrauen, dass du uns führst und dass du uns richtig führst. Und wir fühlen uns ja wohl dabei, ja, dir immer mehr und mehr Kontrolle in unserem Leben zu geben, Herr. Weil du es wert bist und weil du Gutes für unser Leben willst, Herr. Herr, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Amen.